Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu Herzblut Eishockey, der DEL2 Podcast Folge Nummer 8. Mein Name ist Felix Plewinski, mit mir zusammen ist der Thomas Wagner da. Thomas, ich begrüße dich.
Servus, Gude und Hallo. Heute zum einzigen Podcast deutschlandweit ohne Öffnungsdiskussion. PS, ich habe schon einen Friseurtermin. Felix, du auch?
Nein, habe ich tatsächlich nicht, weil ja. Ich habe die Haare schön.
Du hast die Haare schön, aber das sieht leider
Ich
keiner.
glaube, ja, das ist im Podcast ein bisschen blöd, gell?
Das ist wohl wahr.
Vielleicht sollten wir da mal umschwenken irgendwie, weil die Haarpracht, die kannst halt auch eigentlich keinem vorenthalten.
Wir ziehen uns eine Mütze auf.
Ja, aber dann sieht man ja unsere schönen Haare nicht mehr.
Ach.
Jetzt haben wir, Herr Thomas, jetzt habe ich die seit Dezember wachsen lassen und jetzt muss ich mir eine Mütze aufziehen. Nee, das können wir nicht machen.
Ich sagte, der
Muss ja
Playoff-Bart
jeder
wächst schon.
sehen. Was sagst du?
Der Playoff-Bart wächst schon.
Den Playoff-Bart, den habe ich jetzt erstmal wieder weggemacht,
Ja.
dass ich mal wieder ein bisschen nach Mensch ausschaue. Wenn man jetzt dann vielleicht doch irgendwann mal raus darf, dann sollte man ja doch vielleicht ein bisschen ausschauen wie ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert und nicht wie Ötzi.
So ist es.
Thomas, du hast es jetzt gerade in deiner Ansprache schon gesagt, keine Öffnungsdiskussion, aber über Corona müssen wir trotzdem ein bisschen reden, weil Corona hat ja auch die DEL2 dieses Jahr massiv verändert. Also das ist ja eine ganz besondere Saison, der Abstieg, wir haben es jetzt mehrmals schon gesagt, wurde ausgesetzt. Viele Mannschaften waren in Quarantäne und da haben wir uns ja jetzt so ein bisschen gefragt, was waren eigentlich erstmal so die Probleme zu dieser Saison hin? Ganz klar, Einreisebegrenzung, unheimlich schwierig, Ausländerlizenzen zu kriegen. Dann die hätten kommen wollen, waren sich dann nicht sicher, mache ich das mit der Familie? Wir haben das jetzt ganz oft schon gesehen, dass die wegen der Familie dann wieder zurückgehen. Aktuellstes Beispiel ist Mario Lemereux von den Tölzer Löwen, der heute, also wir zeichnen montags auf, der montags um Nichtverlängerung des Vertrags gebeten hat und jetzt dann bald auch schon wieder im Flugzeug nach Amerika sitzt. Und dann natürlich der finanzielle Aspekt. Keine Zuschauereinnahmen, Sponsoren sind hier und da auch ein bisschen in Zahlungsrückstand oder haben vor der Saison legitim gesagt, wir können nicht weiter das Sponsoring laufen lassen, weil uns geht es auch nicht gut. Das ist ja dann auch legitim. Ja, und das hat die DEL-Clubs vor große Herausforderungen gestellt.
Das auf jeden Fall. Ich würde aber nicht nur vom Negativen berichten wollen, sondern vor allen Dingen aus meiner Sicht von zwei positiven Dingen berichten. Wir müssen ja auch den Leuten ein bisschen Mut machen, ein bisschen was Schönes den Leuten erzählen, nicht immer nur die böse Corona-Schau, die gibt es schon in ARD und ZDF. Nein, ich finde, zum Beginn der Saison hat man vor allen Dingen eins gemerkt, dadurch, dass die DEL2 ja doch recht früh gestartet ist. Oder auch jetzt recht frühzeitig gesagt hat, ja, wir werden spielen, dass du zu Beginn durch die Leihspieler enorm Qualität bekommen hast, aber auch generell finde ich, dass die Liga im Ausland einen anderen Stellenwert bekommen hat, sodass viele auch gesagt haben, ja, das ist für mich eine ernsthafte Option, dort zu spielen. Also Einreisebestimmungen, klar, die galt es natürlich auch zu berücksichtigen, auch heute noch, wenn du, wie jetzt jüngst Nauheim, noch einen Spieler noch dazu holst, der jetzt erst dann auch nochmal 2 Wochen draußen sitzen muss, oder jüngst noch beim Trainer Bill Stewart, der dann auch erst gesagt hat, ja, ich komme aus Nordamerika erst drüber, übernimm du mal der Co-Trainer. Das sind organisatorische Dinge, die hast du einfach als Issues, also als Probleme, die du lösen musst. Aber das war was Positives, was mir aufgefallen ist. Und das andere, wir haben es auch schon ganz oft gesagt, aber nichtsdestotrotz, ich finde das wirklich einen sehr, sehr positiven Aspekt, dass vermehrt auf die Jugend gesetzt wird. Und die eben nicht hinten runterfällt, weil es halt eben keine U20 gibt, sodass du wenigstens hier Eiszeit bekommst. Und das machen einige Vereine auch über Gebühr stark, wie ich finde.
Da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe mir heute mal so ein bisschen die Durchschnittsalter angeschaut und im Allgemeinen kann man sagen, dass sehr, sehr viele Vereine, bei weitem nicht alle, aber sehr viele Vereine sich deutlich verjüngt haben. Bayreuth hatte letzte Saison ein Durchschnittsalter von 26,5 Jahren. Die liegen jetzt bei einem Durchschnittsalter von 24,94. Also gut anderthalb Jahre einfach mal die komplette Mannschaft verjüngt, was ich sehr, sehr positiv finde. Hast du die Durchschnittsalter der Mannschaften ungefähr im Kopf? Oder bist du da so ein
Aber ich glaube, wir bewegen uns da irgendwo auf so einer
bisschen
Tunnel.
ratlos?
Naja, nicht ganz so. Also ich habe mir noch oben und unten angeschaut. Also tatsächlich, die älteste Mannschaft im Schnitt, die Steelers 27,6. Ich bin
Genau, darauf wollte ich
vorbereitet.
nämlich hinaus.
Ja, ich bin vorbereitet.
Genau.
Die jüngste, das müssten die Weißwasseraner Füchse sein, also die Lausitzer Füchse, mit 23,4. Also da liegt schon deutlich was dazwischen. Also mit rund 4 Jahren, das merkt man.
Das auf jeden Fall, aber man merkt es dann auch an der Tabellensituation. Das muss das, also klar, du musst jetzt die Saison nutzen und was für die Zukunft tun und auch nachhaltig wirtschaften. Ich glaube, das Ökonomische ist gerade fast noch wichtiger wie das Sportliche, weil wenn du sportlich oben stehst, aber schlecht gewirtschaftet hast und diese Corona-Situation nicht überstehst, bringt dir das halt auch nichts, weil du am Ende des Tages trotzdem die Geschäftsstelle zusperren musst.
Ja, absolut.
Aber die Bietigheimer sehr alt und was heißt sehr alt? Die älteste Mannschaft, sagen wir es so.
Ach.
Also ich korrigiere mich da direkt wieder. Die
Wenigstens
älteste
erfahren.
Mannschaft.
Erfahren.
Aber sie spielen oben mit und wenn man sich jetzt halt auch anschaut, Frankfurt hat auch über 26 Jahre einen Altersdurchschnitt. Kassel ist knapp bei 26 Jahren. Also alles, was da oben spielt, ist von der jungen Generation sehr, sehr weit entfernt. Klar, das ist immer nur ein Jahr Altersdurchschnitt, aber das musst du auch erstmal nach oben schieben, diesen Durchschnitt. Deswegen ist die Mannschaft schon relativ, also was heißt relativ alt, aber man weiß, wo das Alter herkommt, der Mannschaft.
Ja, ich würde mal sagen, falls wir unser Phrasenschwein wirklich tatsächlich mal irgendwann kaufen, ich werfe jetzt schon mal die 2 € rein. Otto Rehhagel ist zwar Fußball, aber trotzdem hat er recht in dem Fall. Der hat immer gesagt, es gibt nicht gute und schlechte Spieler, also es gibt nicht junge und alte Spieler, jetzt habe ich meine Pointe schon weggenommen, sondern es gibt nur gute und schlechte, ja. Und wenn du dir die jüngsten Teams anschaust, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber sie stehen unten drin. Heilbronn, Bad Nauheim, Weißwasser, das sind die 3 jüngsten Teams. Wo stehen die? So. Da weißt du Bescheid. Das hat jetzt nichts allein damit zu tun, dass sie wirklich schlecht sind. Aber du hast halt gerade bei den Teams, finde ich, eins gesehen, gerade Weißwasser und vor allen Dingen Heilbronn, das fällt auf. Da war ich sage jetzt mal, die Taktik von Beginn an der Saison, dass man sehr, sehr eng mit dem Kooperationspartner zusammenarbeitet und über Gebühr viele Leihspieler bekommt, dafür aber einen Kern der Mannschaft zusammen hat, der länger einen Vertrag hat als nur wie üblicherweise im Hockey oder in der DL2 für die eine Saison. Das ist ein Kompromiss, den du dann eingehst. Und dafür förderst du halt sehr, sehr viele Junge, schaust, wie sich das entwickelt. Nur, dass die dann in der Qualität und auch in der Entwicklung noch sehr, sehr viel Zeit brauchen, das sieht man jetzt auch. Aber wenn man die jüngsten Spiele von Heilbronn ansieht, die haben es auch im Köcher. Siehe 3-1 in Ravensburg. Also es braucht halt nur eine lange Zeit, dass man diese Entwicklungszeit sich jetzt nimmt. In Corona, wo man jetzt glücklicherweise nicht absteigen kann, ist vielleicht auch nicht der schlechteste Schachzug.
Nein, das ist ja genau das, was ich eigentlich schon seit Anfang der Saison sage, dass du dieses Jahr einfach nutzen musst. Klar, in der DL2 hieß es lange, dass abgestiegen wird, bis das die Liga dann gesagt hat, nee, wir setzen ihn jetzt ein Jahr aus. Dass die Schritte dann vielleicht relativ spät erst gemacht wurden, ist auch irgendwie sportlich verständlich. Aber wenn du jetzt deine Jugend, deine Nachwuchsspieler fördern willst, dann ist jetzt der Zeitpunkt, weil so viel Eiszeit wie jetzt kannst du ihnen nie wieder ohne starke Konsequenzen geben. Das ist ja der Punkt, wo ich auch bei der Lizenzierung von Tölz so recht energisch das nicht verstanden habe, dass die nachlizenziert werden und dann keine Eiszeit kriegen, weil jetzt geht es.
Ja, und wir haben, glaube ich, vor einer Woche oder zwei schon drüber gesprochen, ob denn der Kollege Hoover, der Ersatztorwart, vielleicht irgendwann mal spielen darf. Jetzt hat er tatsächlich den ersten Einsatz bekommen. Du hast den, ja doch, der wurde vergangenes Wochenende noch eingesetzt. Bei der deutlichen Niederlage gegen Kaufbeuren.
Okay, ja. Erzähl weiter.
Schnell mal gucken. Schnell mal gucken. Aber jetzt ohne Quatsch. Du hast die Kadertiefe der Tölzer Löwen angesprochen. Einen Spieler haben sie jetzt jüngsten wieder nach Nordamerika verabschiedet, der McNeely ersetzen sollte. Der ist immer noch verletzt. Die beiden Jungs, die dann die Eiszeit kriegen sollten, korrigiere mich, aber so viel spielen die auch nicht. Aber ich würde schon sagen, in der gesamten Liga ist es ein deutlicher Trend zu erkennen, mehr Junge einzusetzen. Siehe Ravensburg. Samanski spielt jüngst erste Reihe. Hat natürlich auch mit der Verletzung zu tun von Andy Drindl. Es ist auch klar, du hast sonst ein paar andere Jungen noch dabei. Du hast einen Hohn, du hast einen Sechemski, du hast einen Justin Wolleck noch da. Man sieht nicht nur auf dem Eis, dass man in Ravensburg auf die Jugend setzt, sondern auch eben hinter der Bande. Der gehört zwar nicht mehr zur A-Jugend, ist vorige Co-Trainer, jetzige Coach, aber ist mit nicht mal 30 Jahren doch mit Abstand der jüngste Trainer. Ist also auch eine Möglichkeit, ja, zu evaluieren, wie passt das, oder hole ich mir vielleicht einen Trainer, der möglicherweise vielleicht aus dem Breisgau wechseln könnte. Wäre ja auch eine Option. Schließlich hat er gesagt,
worauf Thomas anspielt, ist natürlich, dass Peter Russell seine Ausstiegsklausel aus dem Vertrag gezogen hat und zum Ende der Saison die Wölfe Freiburg verlassen wird. Wohin, ist semi bekannt. Also es wird wohl ein Wechsel innerhalb der DEL2. Und jetzt sind natürlich einige Standorte ohne Trainer. Du hast jetzt Ravensburg angesprochen, aber ich denke da auch so ein bisschen, oder wir hatten uns heute schon drüber unterhalten, auch die Frankfurter Löwen sind da nach der Saison vakant auf der Position. Einfach mal, muss man da mal abwarten, wo da die Reise für Peter Russell hingeht. Er selber wird es mit Sicherheit schon wissen, aber er wird das mit Sicherheit noch keinem sagen. Aber diese Saison, du hast jetzt gerade die jungen Spieler angesprochen. Das ist natürlich die eine Variante. Ich kann jetzt halt ökonomisch gesehen, also wirtschaftlich gesehen, einfach gucken, ich setze auf meine jungen Spieler, oder ich gehe einen ganz anderen Weg. Ich behalte meine guten Ausländerlizenzen, insofern ich sie wieder aktivieren kann, und auch meine guten mittelalten deutschen Spieler, die mich vielleicht auch ein bisschen mehr kosten, verzichte dafür aber auf die Kadertiefe. Und jetzt bin ich bei den Tölzer Löwen, die natürlich teilweise mit zwei Reihen nur spielen oder zweieinhalb Reihen. Klar, das Geld ist nicht da, und Kevin Gaudet möchte mit erfahrenen Spielern, etablierten Spielern spielen und möchte jetzt die Jugend nicht unbedingt mit so stark mit einbinden. Klar gibt es die Förderverträge, Luca Tosto zum Beispiel, der auch eine super Leistung bringt, wenn er nicht verletzt ist. Weil die Tölzer sind den Weg gegangen mit dem schmalen Kader. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, jetzt gerade fliegt es ihnen ein wenig um die Ohren.
Das ist auf jeden Fall so. Also ich habe mir das Spiel am Freitag gegen Dresden angeschaut. Und da war eine ganze Zeit lang dazwischen, wo ich die Tölzer das letzte Mal gesehen habe. Und die waren wirklich platt, so scheint es für mich. Also gerade das Powerplay war teilweise richtig lahm. Das bezahlst du irgendwann. Also wenn du mit einer Energieleistung oder wenn du mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung versuchst, so viele Ausfälle zu kompensieren, dann geht das mal gut über ein paar Spiele, vielleicht auch mal ein paar Wochen. Aber irgendwann nagt das einfach an der Fitness der Spieler beziehungsweise auch an der kompletten Physis. Und das ist jetzt umso schlimmer, dass eine so starke Saison, so muss man es eigentlich sagen, jetzt im Moment so ein bisschen dahin plätschern zu rund scheint. Wir wissen jetzt nicht, heute ist der letzte Tag, wo man noch Spieler verpflichten kann, ob noch was passiert. Wenn ihr den Podcast hört, ist das Transferfenster zu, sozusagen.
Genau. Ja. Wenn der Podcast Mittwoch rauskommt, dann ist die Messe auf dem Transfermarkt gelesen.
Richtig.
Aber Thomas, wir haben es jetzt seit fortgeschritten am Abend. Ich glaube, heute ist noch ein bisschen was passiert, aber ich glaube jetzt tatsächlich, wie man es von anderen Sportarten kennt, wo am Trade Deadline Day nochmal richtig, richtig Geschwindigkeit ins Karussell kommt, wage ich jetzt zu bezweifeln, dass das in der DEL2 genauso passieren wird. Aber lassen wir uns überraschen, was jetzt in den letzten 3 Stunden noch passiert. Was auf jeden Fall bei den Tölzern interessant ist, das habe ich mir notiert. Die hatten letztes Jahr 26 Spieler im Kader und haben dieses Jahr nur 24 Spieler im Kader. Das ist schon mal eine komplette Sturmreihe plus der siebte Verteidiger, der dir wegbricht, wenn dein Team fit ist. Ist das kein Problem. Aber wenn du dann so viele Ausfälle hast und dann mit Corona, die hatten auch viel mit Corona in Tölz zu kämpfen, dann kommst du ins Straucheln. Wirtschaftlich gesehen, Christian Dornbeck hatte es ja im Interview selber auch gesagt, es ist ja nicht nur das Gehalt, was du dir durch weniger Spieler sparst, wenn du weniger Ausländerlizenzen hast, du musst keine Wohnungen stellen, es ist ein Auto weniger. Die ganzen Gebühren für die Lizenzierung etc. pp., das sind ja alles auch Personalnebenkosten, die du dir in dem Moment dann sparst, was vielleicht dann jetzt gerade in der Saisonphase einfach zu der Leistung, die Leistung so ein bisschen betrifft. Ja, Deutsch
Ja,
ist schon schwer, gell?
hättest du auch später warten, Felix, gar kein Problem, ja. Aber ja, du hast richtig gesagt. Also ich meine, das ist ja auch eine Strategie, wie man an diese Corona-Situation rangeht. Also ich meine, jeder von uns, der sich gerne mit Eishockey beschäftigt, ist ja so ein bisschen auch ein bisschen Trainer oder ein bisschen Manager und sagt, ich würde aber den holen, ich würde den holen. Aber sei mal wirklich in der Verantwortung, so eine Saison zu planen. Also da möchte ich nicht in der Haut derjenigen welchen stecken. Also ich meine, das ist die eine Herangehensweise, zu sagen, okay, ich fahre mit einem kleinen Kader, ich fahre dafür mit hochqualifizierteren Spielern. Also wenn ich eine Ausländerlizenz vergebe, dann gehe ich da in die Vollen und habe keine Mitläufer. Das ist das eine. Andere Option ist ja, das haben ja zumindest auch die Bietigheimer gemacht, zu sagen, ah, okay, wir fahren jetzt erstmal mit drei Lizenzen, gucken dann kurz vor Schluss, legen wir nochmal nach. Auch das ist eine Alternative, das zu tun. Aber ja, was ist richtig, was ist falsch? Also wir werden sehen am Saisonende, was ich ausgezahlt hat. Aber du hast Tölz angesprochen. Ich fand eine Aktion, die fand ich ganz super. Ihr verzichtet, wir verpflichten. Aber ich wollte dir nicht vorweggreifen. Aber es passt jetzt gerade.
Das passt wirklich jetzt gerade. Und da sind wir dann tatsächlich bei meinem Top. Ich habe in einer früheren Sendung schon mal gesagt, dass es jetzt gerade einfach auch wichtig ist, die Fans mit ins Boot zu holen, weil neue Fans gewinnst du durch so eine Corona-Situation einfach nicht. Die Halle ist zu, es kann keiner neu rein, es kann keiner dieses Gefühl Halle erleben. Also es ist wichtig, die Fans, die du hast, weiter mit dem Verein zu identifizieren. Und die so ein bisschen in die Entscheidungen mit einzubinden. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr legitimen Schritt, weil die Fans wollen was für einen Verein tun. Und dann sagen sie, ja, okay, ich verzichte auf meine Dauerkarte, behaltet das Geld. Und so geben die Tölzer den Fans ein Feedback, was mit dem Geld passiert. Pro, ich glaube, 200 verzichtete Dauerkarten war das, glaube ich. Gibt es eine Spielerverpflichtung beziehungsweise Vertragsverlängerung. Und so schlägst du halt zwei Fliegen mit einer Klappe, was so aus vom Marketinggedanken her ist das schon ein guter Schachzug, was die Burm da unten gemacht haben.
Und der Fan ist ja neugierig und möchte wissen, okay, wer ist mein erster Spieler? Schließlich, es geht jetzt langsam in die Phase rein, der Frühling kommt, wo schon eigentlich die neue Saison durchgeplant werden muss oder angefangen zu planen, jetzt an der Tagesordnung stehen müsste, sodass man jetzt mal überlegt, okay, auf wen setze ich denn in der nächsten Saison? Und auch eine Option, wie man an so eine Corona-Lage rangeht, ist hier, weil du gesagt hast, frühzeitige Verpflichtung, das, was sie in Landshut gerade tun. Das war ja schon wieder eine Überleitung des Todes, du, mein lieber Scholli hier. Letzte Woche. Eieieiei.
Du übst doch abends heimlich,
Ja,
oder?
mit den Legosteinen meiner Kinder baue ich mir Brücken.
Ja, und da baust du Überleitungen,
Da baue
oder?
ich Überleitungen und Brücken. Ja.
Ei, ei, ei.
Letzte Woche
Als
live.
hätte er es gelernt.
Habe ich, ja. Ich bin ein qualifizierter Lego-Bauer. Letzte Woche live Carlsson, der als Trainer verlängert hat. Dann heute der nächste Schwedenhappen, Robin Weihager, bleibt, gibt viel
Und das
Liebe.
ist,
Ja.
sorry, dass ich da reingrätsch, das ist so, so wichtig für den Standort Landshut, dass du den direkt für nächstes Jahr binden konntest. Der spielt eine überragende Saison. Für mich eine Top-Ausländerlizenz, gerade für den Standort Landshut. Und den direkt mal als erste Vertragsverlängerung mit bekannt zu geben, das signalisiert auch was. Das signalisiert, hey Fans, hey Spieler, verantwortliche Sponsoren, wir konnten die Top-Ausländer-Lizenz für nächstes Jahr behalten. Das kann nur gut werden. Und ein guter Schachzug auch von den Landshutern,
Ganz,
muss
ganz
man
ehrlich,
ihnen
wenn, wenn
lassen.
ich Kaderplaner bin und ich habe meinen, ich will ihm nichts Böses, aber ich habe einen Ersatztorwart und ich hätte zum Beispiel so eine Top-Lizenz wie Robin Weihager. Welche würde ich denn als erstes verlängern oder die Verlängerung bekannt geben? Dann nimmst du doch deinen Topspieler, um ein Statement zu setzen und sagen, ey, der bleibt hier. So, und
Das
der kam ja auch, da hast du mir ja dann quasi die Parade gekriegt, aber alles gut. Der gibt ja auch wirklich dann ganz viel Liebe zurück in der Landshut, wenn er sagt, er ist so toll aufgenommen worden, schöne Stadt und die Menschen dort sind alle so nett zu ihm. Er freut sich drauf, die Cafés kennenzulernen, wenn er endlich mal darf. Das sind ja auch alles mal ja, so ein paar Nebenaspekte, wo man sagt, er fühlt sich auch bei uns wohl, wo du als Fans, Stichwort Identifikation, sagst, okay, da entsteht was. So, und auf der anderen Seite. Letzten Mal schon kontrovers diskutiert, Karlsson, ja, nein. Ich behaupte mal, dadurch, dass er Landsmann ist, spielte das eine große Rolle auch bei der Entscheidung von Robin Weihager zu sagen, jo, ich bleibe. Und Stichwort, wie man sich gut miteinander verträgt, gerüchteweise, Zach O'Brien, Marcus Power, es liegen wohl auch Angebote vor. Gerade genug, braucht man sich auch nicht darüber wundern nach der Saison, die die spielen, aber die sagen hier, Geld ist nicht alles, wir wollen gerne zusammenspielen und die Chancen stehen wohl ganz gut, dass sie das auch in Landshut tun. Aber das ist jetzt wieder Glaskugel. Aber Stichwort, wie geht man an so eine Corona-Saison ran? Die Landshuter haben seit jeher auch viele Local Player, die sie in ihrem Team haben. Zweimal Barster, zweimal Brandl, Forster, Hofbauer, Kronthaler und so weiter und so fort. Das ist auch was, was für den Standort spricht. Wenn du weißt, da spielen Jungs aus der Umgebung, da spielt mein Team. Das ist auch was, wo du eine Saison und ein Team rum rauf planen kannst.
Ja, vor allen Dingen, der ist da, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergedanke, so die Generation, die jetzt 6, 7 ist, die sich vielleicht so entscheiden müssen zwischen Fußball oder Eishockey, in welche Richtung soll es gehen. Und ich glaube, wenn du den Jungs zeigen kannst, hey, schau mal, wir haben zwar 5 Ausländerlizenzen, aber der Rest kommt aus einem Umkreis von 100 Kilometern, sagen wir jetzt einfach mal. Ich habe es jetzt geografisch nicht überprüft, also keine Ahnung, ob das stimmt. Aber wenn die alle relativ regional kommen, dann ziehst du dir natürlich auch den Nachwuchs zu dir. Ich hatte das schon mal gesagt, gerade Landshut ist ein Standort, der hat im Nachwuchs sehr viel Konkurrenz. Es ist Straubing nicht weit weg, es ist München nicht weit weg, die Akademie in Salzburg ist nicht weit weg. Wenn du nach Norden gehst, du hast die Ice Tigers aus Nürnberg, du hast Regensburg, du hast Bayreuth, also es ist alles relativ eng gespickt und dann geht es auch noch nach Tschechien rüber. Deswegen ist das schon eine gute Strategie, was die Landshuter da auch machen.
Das machen ja auch
Ich
einige.
habe
Nicht weit weg.
noch,
Ja.
wir haben jetzt da zwei Sachen beleuchtet. Einmal dieses, wir gehen auf junge Spieler,
Ja.
machen den Altersdurchschnitte
Ja.
runter und sparen uns einfach über die Jungen das Geld. Wir hatten den Tölzer Weg, von wegen, wir spielen nur mit 22 Spielern und sparen da das Geld, was auch legitim ist. Jetzt habe ich mal eine andere Variante, das machen nicht viele. Einfach mal so dieses System Nordamerika. Ich arbeite mit Farmteams. Also ich meine damit jetzt zum Beispiel Weißwasser, Bad Nauheim, die mit den DEL-Clubs kooperieren, auch Landshut, wenn du die anschaust. Ich denke, da gäbe es mit Sicherheit auch noch eine Möglichkeit, dass man vielleicht einen DEL-erprobten Standort findet, mit dem man sich Spieler hin und her schiebt. Wäre das nicht genau für so eine Saison der beste Zeitpunkt gewesen, sowas zu probieren, zu etablieren?
Ich habe vor der Saison habe ich mir schon überlegt, wo auch viele Teams gesagt haben, sie machen eigentlich eher weniger mit ihren Farmteams. So ist es bei mir zumindest gefühlt angekommen. Also dass das schon mal extremer gelebt wurde. Aber du hast es gerade gesagt, das wäre der extremst beste Zeitpunkt, genau das zu tun. Also wie gesagt, für mich, du hast Weißwasser angesprochen. Weißwasser mit den Eisbären zusammen, das ist eine super Kooperation. Genauso, ob mir das jetzt persönlich gefällt oder nicht, Mannheim und Heilbronn, ja, das funktioniert aber auch, was tatsächlich die Ausbildung betrifft oder auch dieses geplante, so der spielt da, dann danach ein Jahr so und dann, also der Erfolg ist davor gekennzeichnet. Und sie haben, das habe ich mir mal nachgeschaut, die meisten Leihspieler im Kader, 14 Stück, das ist extrem. So, da kommt
Die
natürlich,
Falten meinst du jetzt hat?
ja, genau, da kommt natürlich auch von den Mannheimer kommt extrem Qualität rüber, Jahr für Jahr. Und es bleibt auch immer wieder was hängen. Also, ich sag mal, jüngst Kollege Preto, wo auch dann Förderspieler des Monats war, spielt erste Reihe, da bekommst du schon ordentlich Qualität. Und ob du dann jetzt sagst, okay, gut, er profitiert sicherlich auch davon, dass ein Kollege Ian Brady immer noch verletzt ausfällt, aber hey, du hast die Entscheidung einmal da. Lizenziere ich jemand Teures nach oder setze ich da auf das, was mir der Kooperationspartner zur Verfügung stellt?
Ja, vor allen Dingen auch gerade in Verbindung mit den Förderspielern, die du jetzt auch gerade kurz angeschnitten hast bei Philipp Preto, gibst du ja alleine dir selber, aber auch dem Spieler eine Perspektive. Die Verträge gehen über 2 Jahre. Der Spieler hat eine Planungssicherheit und der Verein hat eine Planungssicherheit. Ich meine, wenn Spieler wechseln, muss das ja nicht unbedingt nur vom Verein kommen, dass der Verein sagt, wir möchten mit dir nicht weiterarbeiten, sondern es kann auch mal, gerade bei Spielern wie Philipp Preto sind die Anfragen mit Sicherheit auf dem Tisch, aus der DEL. Ich denke da gerade an Mannheim oder auch an andere Standorte. Aber da haben beide einfach einen Vorteil, die haben eine Planungssicherheit und du kannst die jungen Spieler ohne Druck einfach an das Profigeschäft ranführen. Ich meine, die DEL2 das ist eine Profiliga, das ist eine Vollprofiliga und da sind sehr, sehr gute Eishockeyspieler mit dabei und die spielen auch schönes Eishockey. Deswegen, ich mag dieses amerikanische System eigentlich ziemlich sehr, weil du den Jungs auch einfach so ein bisschen den Druck nimmst.
Ja, absolut.
Weil du
Erstens
den
mal das.
sportlichen Druck durch den Abstieg hast und dann musst du irgendwie gucken, dass du den Jungs ein bisschen den Druck nehmen kannst. Und deswegen diese Farmteams, ich finde das ganz gut.
Ja, auf der einen Seite, wie gesagt, die entlastet es aber auch in der eigenen Brieftasche und gibt dir Spielraum, dann wirklich länger als über den Sommer zu planen. Wenn du dir den Kader im Unterland anschaust, Kirsch, Ruck, Thiel, De La Rovere, Preto, Mapes, Maschmeyer, Maginot, Nemetz, die haben alle Verträge über den Sommer hinaus. Wenn du so willst, steht inklusive Torhüter deine komplette Defensive schon. Das macht es dir auch als sportlichen Leiter enorm einfach, jetzt dann noch deine fehlenden Puzzlestücke dann noch zu ergänzen und zu sagen, hey, okay, wir haben im Powerplay die und die Schwäche, lass uns mal da und da wirklich gezielt und geplant was tun. Und den Rest des Kaders, den füllst du dann mit jungen Leuten auf, je nachdem, was dir wie in dem Fall Mannheim zur Verfügung stellt.
Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum ein Trainer wie Bill Stewart, der kein unbeschriebenes Blatt ist, also der ist sehr, sehr bekannt und der hat auch schon viel in seiner Karriere erreicht. Vielleicht war das aber auch so ein Grund, für ihn, warum er in Heilbronn unterschrieben hat. Weil
Natürlich.
er da auch die Planungssicherheit hat. Er weiß, welche Spieler über das Jahr hinaus Vertrag haben, ob er mit diesen Typen arbeiten kann. Ich denke, dass das auch mit einer Entscheidung gespielt hat. Thomas, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, welcher Standort aus der Situation dieses Jahr das Beste gemacht hat, welcher Standort wäre es für dich?
Oh, tatsächlich habe ich da lange überlegt, wen ich da nehmen würde. Sieht sportlich vielleicht gar nicht mal so danach aus. Vielleicht überrascht es jetzt, was ich sage, aber ich würde mich tatsächlich für Kaufbeuren entscheiden. Ich kann dir auch sagen, warum. Die spielen eigentlich die ganze Zeit schon geschlossen mit 4 Reihen, haben aus meiner Sicht die Geräusche so um den Trainer herum und wie man vielleicht mit den Spielern umgeht, ganz gut umschifft, wenn man jetzt überlegt, es geht jetzt langsam nach oben. Und vor allen Dingen, sie haben in der Defensive einen Umbruch mit jungen Spielern vollzogen und haben trotzdem den einen oder anderen Leistungsträger schon fix für über den Sommer hinaus. Also klar, man könnte jetzt auch sagen, ja, wahrscheinlich Frankfurt, weil sie vielleicht gute und erfahrene Spieler drin haben, aber da enden die Verträge alle im Sommer. Also rein von der Umbruchssituation her würde ich mich bei deiner Fragestellung für Kaufbeuren entscheiden. Aber wen hast du denn?
Ja, es ist echt schwer. Ich hatte die Kaufbeurer tatsächlich auch auf dem Zettel und ich kann mich auch jetzt während der Aufnahme nicht wirklich entscheiden. Auf der einen Seite ist Kaufbeuern, die einen großen Kader mit jungen Spielern haben und mit den Gesichtspunkten, die du gerade genannt hast, und auf der anderen Seite einfach die Tölzer Löwen, die quasi genau das Gegenteil. Sie haben zwar auch ihren Kader ein bisschen verjüngt, aber halt auch um vier Spieler ausgedünnt, wenig Ausländerlizenzen. Das ist dann so dieses Gegenpendant. Und ich finde beide Wege gut und sie funktionieren auch mehr oder weniger beide. Also sie sind beide auf Playoff-Kurs, die Tölzer noch ein bisschen besser wie die Kaufbeurer, aber ich glaube auch die Kaufbeurer, die könnten es dieses Jahr schaffen. Deswegen, das sind beides legitime Wege und ich kann mich da tatsächlich auf keinen festlegen, weil ich beide Vereine sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag. Ich würde die beiden einfach in den Ring schmeißen.
Wir schätzen tendenziell alle Vereine, auch wenn wir über den einen vielleicht ein bisschen mehr oder den anderen ein bisschen weniger reden. Wir schätzen alle Vereine. So, jetzt haben wir die
Pass
nächsten
auf.
1000 Euro aber schön auf unserem Bankkonto wandern lassen, gell?
Herr Thomas, irgendwann lädst du mich dann da aber mal mit in Urlaub mit ein. Also
Voll.
du und dein Phrasenschwein,
Voll. Das
also das
ist
ist ja.
jetzt schon rappelvoll. Und die Saison ist noch lange nicht vorbei. So.
Die ist noch lange nicht vorbei. Aber du hast es jetzt halt vorher schon angesprochen, Transferfrist heute. Wir haben es jetzt 21:04 Uhr. In, ja, nicht 3 Stunden schließt das Wechselfenster. Wir hatten gerade schon kurz drüber gesprochen. Also die Tölzer Löwen haben heute bekannt gegeben, dass Mario Lamoureux nicht mehr mit dabei sein wird und die Nauheimer haben heute bekannt gegeben, dass sie David
Ja, besser.
Oslin, glaube ich, also Thomas ist unser Skandinavien-Experte, er hat
Nein,
mir
nur
das
ein
vor
bisschen.
der Sendung noch erklärt.
Nur ein bisschen. Das war skurril. Also, das ist wirklich interessant. Meine in der Schule ehemalige Deutschlehrerin, war eine Norwegerin oder ist eine Norwegerin, lebt immer noch. Und spricht sich Rose aus. Grüße, wenn sie mich jemals hört hier. Aber mit A und mit einem Punkt drauf. Und genauso schreibt sich der vom Felix angesprochene Spieler und das nennt man Bollerohr. Ein sogenanntes Bollerohr.
Das
Deswegen spricht man das anders aus. Klugscheißen am Abend. So.
Bollo-O.
Bollerohr.
Ja, auf jeden Fall David Oslund mit dem Bollo-O. Verstärkt die Nauheimer. Die waren auf jeden Fall noch mal tätig. Jetzt muss man mal gucken, gerade die Tölzer, wo jetzt einer weggebrochen ist mit Mario Lemereux, ob da nochmal was kommt. Und dann natürlich letzte Woche, das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, Cale Kabashian verletzt die Lausitzer Füchse und wechselt zu den Löwen Frankfurt. Das ist jetzt erstmal so der Fakt. Der klappt da seine Zelte zusammen, fährt an Main. Bastelt da seine Zelte auf, ist okay. Aber dieser Kindergarten, der um diesen Wechsel rum passiert, dann schimpfen die Füchse über Kabäschchen. Kabäschchen schimpft über die Füchse. Da gibt es so Promis, die heißen ähnlich. Und an die erinnert mich das auch so ein bisschen.
Nichts gegen Cale Kabashian, aber die Promis sehen hübscher aus.
Ja, gut, das ist jetzt, das ist wieder eine andere
Wieder eine
Nummer,
andere Frage.
aber so dieses Gossip Live, dieses, und da muss ich nochmal nachtreten und hier und da und dort, Alter, konzentriert euch auf das, was ihr könnt und spielt Eishockey. Du wechselst gerade zu einem Aufstiegsaspiranten, zieh dir deine Schlittschuhe an, geh aufs Eis und zeig, dass du da auch hingehörst. Meine persönliche Meinung.
Na Felix, du hast absolut recht. Also ich meine, im Prinzip eine Win-Win-Situation für Weißwasser ist die Saison ja dank der sportlich geretteten Saison, ich sage jetzt mal, rum. Da muss man sich nichts mehr vormachen. Playoffs wird es in der Lausitz wohl keine geben. Von daher, okay, sie sparen sich das Gehalt ein. Der Kahle oder der Kale hat es natürlich jetzt nochmal gut, dass er vielleicht sogar nochmal einen Aufstieg mitspielen darf. Zumindest mal könnte er es dort. Ja, und Frankfurt kann nach der ganzen Verletzungsmiserie, die sie die ganze Saison schon haben, den Spieler sicherlich sehr gut gebrauchen. Von daher ist natürlich da auch die Frage, Gehst du jetzt all in als Fritz Meier und sagst hier, ich investiere wirklich, was noch geht, um auf Biegen und Brechen Aufstieg zu schaffen? Oder sagst du, naja gut, mal gucken, wer nächste Saison Trainer ist, mal gucken, wen kann ich denn überhaupt ansprechen? Ich meine, die Frage kann ich mir schon schwierig vorstellen. Ich möchte in seinen Schuhen nicht stecken, weil mit wem sprichst du? Spieler tendenziell für die zweite Liga, tendenziell für die erste. Was passiert mit den jetzigen Spielern, wenn sie doch hochgehen? McAuley dürfte sicherlich von Reihe 1 in Reihe 3 wechseln. Ein Leon Hüttel, für den wäre es vielleicht nochmal die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann bleibe ich dann doch noch in Frankfurt, weil machen wir uns nichts vor, der dürfte nächste Saison wohl eine Liga höher spielen, also rein vom sportlichen Aspekt, der könnte das locker. Ja.
Auch ein Luis Schenko.
Luis Schinko genauso, ja. Und wenn er nicht ganz so lange verletzt gewesen wäre, der Herr Faber wäre vielleicht auch noch ein Talent dafür, wo den Sprung nach oben schaffen würde. Aber zurück aufs Wesentliche zu kommen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Situation. Du musst ja, wenn du für die DEL planst, dann kannst du ja nicht nur fürs untere Drittel planen als Standort Frankfurt. Ja, dann musst du, wenn irgendwann noch wieder Fans zugelassen werden, dann musst du auch was liefern können. Und wenn du jetzt noch nicht mal weißt, vielleicht weiß er es, aber wir wissen es nicht, wer wird neuer Trainer? Mit wem sprichst du jetzt mit den Spielern? Also ganz, ganz schwer.
Das auf jeden Fall, was ich an der ganzen Geschichte um Kardashian einfach so abstrus finde. Es hört sich für mich in der Pressemitteilung auch so ein bisschen vom Hofjagen an von Seiten der Lausitzer,
Ja.
dass er die Leistung nicht bringt und dass er nicht vorangeht und so sprechen sie auf seine Moral an und dass er momentan nicht für die DEL2 fast gemacht ist, so liest es sich heraus. Ja, und dann unterschreibt er bei einem Aufstiegsaspiranten. Deswegen fand das da sehr, sehr strange, was da so um den Wechsel rum passiert ist. Und das in Verbindung mit deinem Flop ist dann mein Flop. Aber da
Jetzt
komme ich gleich noch
bin
drauf.
ich über. Ich wollte aber, weil du gerade schon bei Weißwasser warst, wollte ich erstmal meinen Top vorziehen,
Ach
denn das hat
so.
auch was mit Weißwasser zu tun. Nämlich der Jubel für mich von dem Keeper Mac Cruz, wo er in der Overtime auf den Siegtorschützen Ross zufährt und dann als erster Gratulant da ist und wirklich eskaliert, weil sie ja in der Overtime noch Frankfurt geschlagen haben. Das war für mich Emotionen pur, wo ich gesagt habe: Super, es sind einfach Sportler wie du und ich, also. Wie ich vielleicht nicht, aber wie du. Ja, aber wo du wirklich, da steckt wirklich auch, Stichwort Herzblut, wirklich auch, ja, Emotionen dahinter. Das war mein Top der Woche.
Da hat man aber auch gesehen, wie schwer der Stein war,
Ja,
der
absolut.
in der Lausitz lag. Ich meine, klar, Mac-Caruso ist ein guter Torhüter, aber wir kennen das beide. Wenn es nicht läuft und Leute keine Ahnung vom Eishockey haben, gehen sie prinzipiell immer erstmal auf den Typ zwischen den Pfosten. Das
Immer.
ist so. Und dass ihm dann vielleicht so ein Stein von der Seele fällt, kann ich verstehen. Und wie du sagst, sind auch nur Menschen. Und dann sollen sie sich freuen und abends in der Kabine vielleicht auch mal ein Bier aufschnalzen und den Sieg feiern.
Ja, du hast
Haben
ja
sie sich
gerade
verdient.
die persönliche Situation eines Torhüters angesprochen. Jetzt ist es ja so, sein Backup ist ja nun mal auch kein schlechter mit Antschitschka. Und jetzt, ich meine, er kann ja nichts dafür, aber der Kollege belegt nun mal eine Importlizenz, also eine Kontingentstelle. Das heißt, da musst du doppelt und dreifach so viel Leistung bringen. Wenn du halt als Ausländer im Tor stehst, dann wirst du noch mal kritischer beobachtet. Das muss man auch noch dazu sagen.
Aber die Leistung bringt er
Die bringt
meines
er ja.
Erachtens jetzt mal das eine Spiel, wo die Pferde ein bisschen mit ihm durchgegangen sind, jetzt mal außen vor. Aber das ist ein guter Torhüter.
Die Pferde mit ihm durchgegangen. Das
Es
ist
sind.
das, denn doch ist schon richtig. Aber das ist die Überleitung für meinen Flop der Woche.
Die war sogar total unbeabsichtigt.
War geplant. So, sag's ruhig. Mein Flop der Woche ereignete sich, als wir den letzten Interviewgast hatten. Eine Woche zuvor war Peter Spornberger bei uns im Interview. Zeitgleich spielten die Steelers gegen die Heilbronner Falken. Da muss man immer reingucken. Es geht ja gar nicht anders. Und gerade als ich reingezappt habe, lief die Wiederholung eines, ich würde mal sagen, leicht zarten Berührungshauchs vom Kollegen Knaup.
Man kann das schon
Man kann
so
das als
sagen.
Hoheit bezeichnen.
Wir in Bayern, also Jeder, der da aus Bayern mir zuhört, wird das kennen. Das war Hinterforziger Check. Also das war von jenseits von Gut und Böse. Das hatte mit fairem Eishockey nichts mehr zu tun.
Es war unnötig, es war unmotiviert und vor allen Dingen hat seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Und ich sage sogar mal so, wenn es diese Spieldauer nicht gegeben hätte, die Falken hätten wahrscheinlich das Spiel in Bietigheim gewonnen. So haben sie zwei Tore im Powerplay geschluckt und das dritte kurz nachdem sie wieder vollzählig auf dem Eis waren. Und der Herr Knaup ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Deswegen A, das mein Flop des Tages. B, für mich sind die 5 Spiele sogar noch viel zu kurz, weil das ist sowas von unnötig gewesen. Es war im, was war das erste Drittel? Ich glaube, stand sowieso noch 1-1, sowieso. Das
Ich
heißt, es
müsste jetzt
gab
nachgucken, aber
überhaupt
es war relativ früh, ja.
sehr früh, es gab überhaupt keine Not, da so reinzufahren und den dann, du hast Hinterforzig gesagt, das trifft's. Robin Just konnte den nicht mal ansatzweise sehen und wird dann einfach so umgemäht. Und das war nicht das erste Mal, dass er den Falken mit so Undiszipliniertheiten Punkte gekostet hat. Und wir haben es auch schon kurz vorher diskutiert. Tim Miller wurde schon für viel weniger gegangen. Ja. Aber ganz treffend hat sein Coach hinterher in der Pressekonferenz gesagt. Der wurde auf die Situation angesprochen und meinte mit einem süffisanten Lächeln: Ha, you can't teach stupid and that was stupid. Also, das war kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Besser kannst du es nicht sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall, was mir aber bei dieser ganzen Situation, was mich da so unheimlich stört, jemand, also der Check kennt viele, ich erinnere mich an eine Playoff-Serie Düsseldorf gegen Köln aus der DEL,
Ja.
wo es einen Check gegen Christoph Ullmann gab. Christoph Ullmann ist durch diesen Check bewusstlos geworden und hat seine Zunge verschluckt. Der Mannschaftsarzt der DEG hat Christoph Ullmann an diesem Abend das Leben gerettet. Und so wie Knaup in Just reinfährt, kannst du wirklich drei Kreuze machen, dass Just nicht mehr passiert. Dass der sich schüttelt, vielleicht eine Gehirnerschütterung hat, vielleicht im Nacken eine Verspannung und vielleicht so ein bisschen Schleudertrauma, das passiert ja relativ schnell. Und keine langwierigen Verletzungen davon zieht. Oder gar noch schlimmer. Also da kannst du drei Kreuze machen und deswegen dieser Check war auf sportlicher Ebene komplett drüber und auf menschlicher Ebene total zu verachten. Also ich weiß gar nicht, ob wir so ehrlich und deutlich werden dürfen, aber das werde ich jetzt einfach mal, weil das geht auf keine Kuhhaut, Entschuldigung. Und du hast es gesagt, 5 Spiele gesperrt und hast auch schon angesprochen, zu wenig. Viele Fans haben es auch in Social Media gesagt und da sind wir jetzt auch bei meinem Flop. Ich gebe denen von der Intention her, was sie schreiben, gebe ich ihnen recht. Der Inhalt zwischen den Zeilen ist komplett gerechtfertigt. Zieht es den aus dem Verkehr? Das kann nicht wahr sein, dass der immer wieder sowas bringt. Komplett richtig. Aber an alle da draußen, die uns hören und vielleicht sich an dieser Diskussion beteiligt haben. Denkt daran, dass ihr immer noch mit und über Menschen redet. Und Menschen sind keine Steine und die haben auch Gefühle. Und das, was ich da teilweise gelesen habe, Alter, also das ist kein menschlicher Umgang mehr. Gerade, ich weiß, Social Media macht's leicht, sowas schnell in die Tastatur reinzuhacken, aber schaltet's doch erstmal ganz kurz, nur für eine Sekunde. Eure grauen Zellen ein, denkt drüber nach, ob das so sinnvoll ist, was du da gerade schreibst, und dann schick's, wenn es sinnvoll ist, erst ab. Aber das, was ich da gelesen habe, auch Kommentare gegen René Rodorisch, wo sie ihn teilweise beleidigt haben, weil er gesagt hat, dass der Check dumm war und der Check war dumm. Also was ich da lesen musste, das hat mich zutiefst schockiert und das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich da auf Social Media so Entgleisungen gelesen habe. Und da würde ich mir einfach wünschen, weil wir lieben alle dasselbe, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen zusammenreißt.
Ja, emotionale Worte, aber ich bin voll und ganz bei dir.
Ja, weiß ich nicht. Das sind meine Werte. Ich mag sowas nicht, wenn man da wirklich unter die Gürtellinie geht und das, was da geschrieben wurde, das ist teilweise unter der Gürtellinie. Noch kurzer
Noch ein kurzer
Exkurs, weil
Flop.
wir gerade dabei sind. Es gibt ein Video, unter anderem mit Toni Kroos oder anderen internationalen Fußballern oder auch deutsche Fußballer, wo die einfach mal ein Pamphlet solcher Nachrichten in ein Video gepackt haben. Für jeden, den es interessiert, schaut es euch mal dieses Video an, und dann lasst es einfach mal wirken, weil das war nah dran. Haben wir noch was?
Hast du deinen Top hattest du ja
Also,
schon?
mein Top, ja,
Den
der
habe ich ja
sitzt in
vorgezogen. Ach,
meiner,
ja, Mai.
ja, der sitzt hier in meiner Rageschrede schon wieder untergegangen.
Ist
Ja, mein
mir.
Top war die Marketing, also ich nenne es jetzt ganz bewusst
Richtig.
Marketingaktion der Tölzer Löwen mit den
Richtig.
Spielerverlängerungen durch die überlassenen Dauerkarten.
Sehr gut.
Dann hören wir beide uns nächste Woche. Und an alle Zuhörer da draußen, teilt das bitte in eurer Instagram-Stories, wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen, was auch immer habt. Könnt uns gerne kontaktieren, gerne auch auf die üblichen Kanäle der DEL2. Markiert auch gerne die DEL2, wenn ihr den Podcast hört. Und dann hören wir uns
Nächste Woche wieder.
nächste Woche. Und da freue ich mich schon drauf. So viel ist zu sagen.
Eine schöne Woche.
Eine schöne Woche, Thomas.
Bis dann,
Bis
macht's
nächste
gut.
Woche.